Die Demenz ist eine sehr häufige Erkrankung. In Österreich sind derzeit etwa 100.000 bis 300.000 Menschen erkrankt. Die Zahl wird sich wohl bis 2050 verdoppeln. Wenn man jetzt im Krankenhaus schaut, sind ungefähr die Hälfte der Patienten über 60 Jahre. Davon sind circa 12% dement. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wenn man in einem normalen Krankenhaus, das muss keine Neurologie sein, arbeitet, ist in etwa jeder 20. Patient dement. Das stellt uns alle natürlich vor eine große Herausforderung in vielen Bereichen, weil die dementen Patienten eine längere Hospitalisierung haben, weil oft die Anamnese erschwert ist. Sie können keine genauen Angaben machen. Die Medikamentencompliance, das ist auch für die Hausärzte relevant, ist bei dementen Patienten reduziert. Man weiß nicht, was sie jetzt wirklich einnehmen und was nicht. Zusätzlich sind die dementen Patienten auch teilweise für den Caregiver eine Belastung. Und nicht zuletzt die Verhaltensstörungen, die bei fast jeder Demenz im Verlauf irgendwann auftreten, können eine große Herausforderung, sage ich einmal, darstellen. Wir unterscheiden nur ganz kurz verschiedene Formen von Demenz. Demenz ist nicht gleich Demenz. Alzheimer-Demenz macht sicher die häufigste Demenz aus. Die vaskuläre Demenz ebenso, und es gibt auch zahlreiche Mischformen dieser Demenzen. Die Lewy Body Demenz steht am anderen Ende des Parkinson-Spektrums. Die frontotemporale Demenz ist etwas seltener, und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass Gedächtnisstörungen bei verschiedensten anderen Erkrankungen auftreten können. Häufig in der Gedächtnisambulanz ist zum Beispiel die depressive Pseudodemenz, aber auch ein Normaldruckhydrozephalus kommt einem schon mal unter, und eine Syphilis zum Glück selten, aber auch das gibt es immer wieder mal. Zur Polypharmazie bzw. zur Medikamentenanamnese ist mir ein Patient in Erinnerung geblieben, der vorstellig wurde wegen einer sehr rasch progredienten Demenz. Der ist eigentlich innerhalb von einem Monat mehr oder weniger kognitiv völlig verfallen. Die Gattin hat Stein und Bein geschworen, dass sich an den Medikamenten nichts geändert hat. Bis auf ein paar Blutdruckmedikamente hatte er täglich seine 20 Tropfen Tramal. Gut, ich habe ihn dann halt, aber das hatte er schon Jahre, das hätte nicht das Problem sein sollen. Ich habe ihn dann zu all den üblichen Abklärungen geschickt, zu denen ich nachher noch komme. Der Patient kam einen Monat später zur Befundbesprechung zurück, und es hatte sich herausgestellt, dass die Apotheke nicht das Tramal-Flascherl ausgehändigt hat, sondern das Tramal-Flascherl mit dem Dispenser drauf. Und der Patient hat statt 20 Tropfen dreimal täglich 20 Hübe bekommen, also die fünffache Dosis von Tramal. Klar war der kognitiv eingeschränkt. Also man muss schon eine ziemlich genaue Anamnese machen und auch wachsam sein auf so Kleinigkeiten zwischendurch. Die Demenzen unterscheiden sich in ihrer Präsentation. Die Alzheimer-Demenz charakterisiert sich dadurch, dass es vor allem zu einer Verschlechterung des episodischen Gedächtnisses kommt, wo die Persönlichkeit und die Fassade ist sehr lange sehr gut erhalten. Bei der vaskulären Demenz steht eher eine Lethargie und so eine Abflachung der Persönlichkeit im Raum. Die Verschlechterung ist hier eher schubhaft. Die Lewy Body Demenz kennzeichnet sich durch REM-Schlafstörungen und auch durch deutliche Schwankungen im Tagesverlauf. Und bei den frontotemporalen Demenzen, das sind die Patienten, die auffällig werden mit Verhaltensauffälligkeiten, Impulskontrollstörungen, Aggressionsdurchbrüchen, die sind eher unangenehm. Das Gedächtnis ist relativ gut erhalten bei denen. Und die andere Variante ist die primär progressive Aphasie, wo es zu einer zunehmenden Sprachverarmung kommt, bei letztlich relativ gut erhaltenen oder lange ganz guten Gedächtnis- und Orientierungsfunktionen. Was machen wir in der Gedächtnisambulanz? Anamnese, eben wie ich vorher gesagt habe, genau und wenn möglich eine Fremdanamnese. Gerade bei Patienten mit Verhaltensstörungen ist es oft günstig, wenn man irgendwie einen Moment erwischt, wo man den Angehörigen alleine sprechen kann. Sei es jetzt, dass zum Beispiel man den Patienten vor zur Leitstelle begleitet und den Angehörigen noch ein bisschen zurücknimmt, um zum Beispiel Dinge wie Aggressionsdurchbrüche zu erfragen, die sehr, sehr häufig sind und die die Angehörigen oft einfach im Beisein des Patienten nicht berichten können. Ein Basislabor mit verschiedenen Autoimmunfaktoren, PTH, also Parathormon, ist auch bei uns immer dabei, Vitamin B12, Folsäure, Lues und eine Senkung. Zur neuropsychologischen Testung komme ich dann noch. Den Mini-Mental kennt jeder von Ihnen. Es gibt jetzt seit einigen Jahren neu auch den Mokka, den ich dann kurz vorstellen werde, der genauso geschwind geht wie der Mini-Mental, allerdings geringere Deckeneffekte bei guten Patienten hat. Und eine Bildgebung muss einfach sein. Also wenn sonst nichts geht, dann zumindest ein CT. Ich kann mich auch hier an einen Patienten erinnern, der kam, weil er sich vor 3 Monaten irgendwie kognitiv verschlechtert hatte, aber nicht so wirklich fassbar. Letztendlich hatte er dann im CT einen frontalen Infarkt, und zwar einen sehr ausgedehnten, auf Basis eines nicht bekannten Vorhofflimmerns. Also Bildgebung sollte man machen. Was kann man sehen in der Bildgebung? Das hier ist ein normales Gehirn. Bei der Alzheimer-Demenz klassisch Atrophie, vor allem hier hippocampal bedingt. Die vaskuläre Demenz springt einem gleich ins Auge mit multiplen vaskulären Läsionen. Mischformen sind, wie gesagt, häufig. Zwischendurch fischt man auch mal einen Normaldruckhydrocephalus heraus. Man sieht hier typisch diese Flow Voids, also diese Liquorflussartefakte. Und um es letztlich von einer normalen zentral betonten Hirnatrophie zu unterscheiden, kann man sich auf Höhe des Clivus diesen Winkel hier ausmessen. Wenn der unter 90 Grad beträgt, dann werden die Ventrikel quasi so nach oben zusammengedrückt durch den Liquorstau und man hat eher einen Normaldruckhydrocephalus. Und hier noch im Gegensatz zur Alzheimer-Demenz eine frontotemporale Demenz, wo man hier wirklich wunderschön die frontotemporale Atrophie sieht. Wenn man mit der Bildgebung nicht weiterkommt und Fragen offen bleiben, dann beschäftigen wir auch gerne die Nuklearmedizin. Wunderbar, sehr elegant. Wir haben inzwischen zahlt es auch die Kasse, wenn man die Leute ambulant schickt, was extrem praktisch ist, seit Jänner neu. Der FDG-PET zeigt hier beim Alzheimer typisch parieto-okzipital eine Minderspeicherung im Gegensatz zu den gesunden Kontrollen. Und noch eleganter, der PIP-PET ist ein Pittsburgh Compound, färbt letztlich Amyloid an und man sieht hier wirklich wunderschön beim Alzheimer die Amyloid-Ablagerungen, die man bei der gesunden Kontrolle nicht hat. Also wo ich sehr gerne verwende, sind zum Beispiel die Patienten, wo ich mir nicht sicher bin, ob die jetzt nur depressiv sind oder ob sie vielleicht doch eine demente Komponente dabei haben. Oft werden Patienten geschickt von den Psychiatern mit ausgebrannten Schizophrenien mit der Frage, ist da vielleicht eine Demenzkomponente auch dabei? Also für all diese Fragestellungen ist der PIP-PET wirklich eine elegante Variante. Und wenn man jetzt wissen will, ob man es mit einer Lewy Body Demenz zu tun hat, dann natürlich der DAT-SPECT, wo man hier die verminderte Tracer-Anreicherung in den Basalganglien sieht. Wie hilft uns die Neuropsychologie? Also ich glaube, den Mini-Mental muss ich jetzt nicht extra erwähnen. Der Mocker ist eben ähnlich wie der Mini-Mental, kriegt auch 30 Punkte, lässt sich genauso schnell in der Ambulanz durchführen. Ich habe nachher ein Beispiel. Die Neuropsychologen machen dann den CERAT, das ist so ein klassisches Demenz-Screening-Instrument, wo die Patienten ungefähr, also Wortlisten von ungefähr 20 Worten lernen müssen, Figuren abzeichnen. Also es werden einfach hier verschiedene Teilbereiche des Gedächtnisses geprüft, sodass man aus den Abbaufunktionen oder aus den Fehlern oder wo die Patienten ihre Probleme haben, schon auch auf ein kognitives Muster schließen kann. Und was immer dabei sein sollte, ist auch ein Depressionsscreening. Die depressive Pseudodemenz, das sind die Patienten, die oft alleine in die Ambulanz kommen, nicht mit der besorgten Enkeltochter und die ihre Defizite eher hinausstreichen, die in den Testleistungen eigentlich schlechter sind, als man sich von ihren Alltagsfunktionen her erwarten würde. Während die Patienten mit der tatsächlichen Demenz versuchen dann eher die Symptome zu verschleiern. Ja, das habe ich mir noch nie gemerkt. Naja, in Zahlen war ich nie gut, Geburtstag habe ich mir nie gemerkt. Man vergisst halt einmal was. Das sind eher die tatsächlich dement sind. Das ist jetzt der Mocker. Wie Sie sehen, hat der Mocker einen Unterpunkt mit räumlich Exekutivfunktionen. Hier müssen die Patienten den Trailmaking-Test in einer verkürzten Form machen, also 1a, 2b, 3, C, 4, D etc. verbinden. Benennen ist auch etwas schwieriger als Kugelschreiber und Uhr. Sie müssen sich 5 Punkte merken im Gegensatz zum Mini-Mental und bei der Aufmerksamkeit wird auch hier zum Beispiel Zahlen nachsprechen vorwärts beziehungsweise auch rückwärts geprüft. Es hat weniger Deckeneffekte. Verschiedene Daten zeigen, dass ein Mocker von 18 ungefähr einem Mini-Mental von 24 entspricht. Für die Verschreibung von Medikamenten braucht man halt trotzdem den Mini-Mental, aber für einen selber ist der Mocker gut. Bei den behandelbaren Ursachen möchte ich jetzt nur den Hyperparathyroidismus erwähnen, weil ich es vorher im Labor dabei gehabt habe. Ungefähr 21 von 100.000 Patienten, Personenjahre sind betroffen. Die Hyperkalzämie kann letztlich zu einer Lethargie, einer Appetitlosigkeit und auch zu einer dementiellen Entwicklung führen. Man unterscheidet den primären und den sekundären Hyperparathyroidismus. Man sollte sich die Vitamin-D-Spiegel dann dazu anschauen. Und wenn man hier eine Veränderung feststellt, hoppala, sollte man den Patienten auf der Endokrinologie vorstellen. Ich hätte es jetzt noch nicht erlebt, dass man wirklich einmal eine Nebenschilddrüse entfernen muss, aber es ist zumindest gut daran gedacht zu haben. Cortisolspiegel kann man bestimmen, haben jetzt in der Praxis eigentlich keinen wesentlichen therapeutischen Effekt. Allerdings weiß man, dass eine reduzierte Varianz im Tagesverlauf mit einer schlechteren kognitiven Performance korreliert. Und bei Patienten mit Sundowning-Syndrom, also diese Patienten, die gegen Abend verwirrt und agitiert werden und die ganze Station auf Trab halten, das sind die Patienten, die am Abend einen erhöhten Cortisolspiegel haben. Den kann man reduzieren durch kognitives Training und aerobes Training am Abend. Konnte gezeigt werden, dass sich das Cortisol reduziert und dass die Patienten auch besser schlafen und weniger Neuroleptika brauchen. Und natürlich, das wird aber eh immer wieder gepredigt, auch beim Alzheimer, Einstellung der vaskulären Risikofaktoren. Was habe ich jetzt an Therapien zur Verfügung? Nur ganz kurz. Die Cholinesterase-Inhibitoren, wir haben drei Substanzen zur Verfügung. Im Prinzip können sie alle das Gleiche. Sie verlangsamen den Verlauf. Manche Patienten merken auch tatsächlich eine Steigerung, also eine Verbesserung. Auswahl, das Rivastigmin hat am wenigsten gastrointestinelle Nebenwirkungen, wenn man es als Pflaster gibt, wird nicht über ZYP verstoffwechselt und hat daher weniger Interaktionen mit anderen Arzneimitteln. Es ist beim Parkinson-Demenz zugelassen und es wirkt eher so ein bisschen antriebssteigernd. Das Donepezil ist halt super praktisch, weil es gut verträglich ist und eine Einmalgabe ist. Und das Galantamin, das hat schon öfters was gebracht, wenn man die Patienten vom Exelon auf ein Galantamin umstellt, die sehr agitiert sind und einen Wandertrieb haben. Da ist das Galantamin oft ein bisschen, das ist ein bisschen mehr beruhigt. Nebenwirkungen, ja, können auftreten. Memantine ist zugelassen ab einem Minimental unter 12 und auf das, was noch in der Pipeline ist, komme ich am Schluss. Ein Thema, das sehr häufig bei Demenzpatienten ist, sind natürlich die Verhaltensauffälligkeiten. Also Sie sehen hier die ganze Bandbreite, was der Mensch zu bieten hat, mit Gereiztheit, Angst, Apathie, Verkennungen. Oft sind die Verhaltensauffälligkeiten der Grund, warum die Leute im Pflegeheim landen. Man kann nicht medikamentös schon ein bisschen was machen, indem man zum Beispiel im Krankenhaus den Patienten ermöglicht, die Umgebung entsprechend zu gestalten, dass man die Zimmer markiert, dass man zum Beispiel vielleicht einen Kopfpolster von zu Hause mitbringt. Es gibt auch verschiedene Projekte, vor allem in deutschen Krankenhäusern auch, wo man versucht, Demenz im Akutspital eben zum Beispiel dem entgegenzuwirken durch angepasstes Essen, dass die Patienten Fingerfood zum Beispiel kriegen, dass sie wirklich sehr basal essen können, dass man den Tagesablauf patientengerecht gestaltet, dass man mit denen wirklich spazieren geht, rausgeht. Das verkürzt die Liegedauer, verkürzt die Stürze, spart letztendlich Kosten. Bewegung, habe ich das mit dem Cortisol eh schon erzählt, und Musiktherapie hat auch eine ganz gute Evidenz. Medikamentös, die Antipsychotika, ja, kennen wir eh, können einen Hangover machen. Die Mortalität ist bei den Atypikern sehr, sehr gering. Quetiapin ist oft sehr gut wirksam. Bei den Antidepressiven ist die Datenlage kontrovers. Manche Studien sagen, sie wirken gut, manche sagen, sie wirken nicht gut. Dadurch, dass es bei der Demenz, aber auch zu Veränderungen im Serotoninsyndrom kommt, sind die SSRIs möglicherweise nicht so wirksam. Also in einer Erhebung an 300 Patienten, die jetzt noch nicht publiziert ist, hat sich herauskristallisiert, dass bei den Patienten, also das haben wir gemacht, dass sich bei den Patienten, die einen SSRI gehabt haben, die Caregiver signifikant häufiger über enthemmtes Verhalten berichtet haben. Man kommt nicht drauf, wenn man nicht danach fragt, aber beim NPI, bei diesem neuropsychiatrischen Score, ist es dabei. Und ich habe es auch schon öfters erlebt, dass wenn man es absetzt, die Antidepressiva, die Patienten eigentlich eine Spur besser werden. Also man muss die einfach überdenken. Die sedierenden Antidepressiva kann man versuchen. Melatonin hat auch eine kontroverse Datenlage. Die Meta-Analyse war negativ, aber es gibt gute positive Studien und in der Beobachtung im stationären Setting hilft es ganz gut. Dass man es 3 Monate nur geben soll, hat eigentlich keine Evidenz. Und bei den Benzos dürfte der kognitive Effekt, vor allem wenn man es nicht allzu lang gibt, geringer sein als angenommen. Es gibt sogar einzelne Studien am Tiermodell, wo denen möglicherweise ein bisschen ein neuroprotektiver Effekt zugeschrieben werden würde, sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig. Also Aussage soll sein, man kann sich's rücktrauen. Wenn es hilft, ist gut. Da jetzt noch einmal gute Evidenz für Musiktherapie, für die Antipsychotika und die Antidementiva und eigentlich wenig Evidenz für die Antidepressiva. Das Delir, nur 2 Folien, kann den stationären Verlauf verkomplizieren. Wichtig ist, man muss es erkennen, die Patienten mit einer Demenz haben ein erhöhtes Risiko, ein Delir zu entwickeln, landen häufiger im Pflegeheim, haben eine erhöhte Mortalität. Präventiv Flüssigkeit geben, rasch ernähren, rasch mobilisieren, Substanzentzüge vermeiden, Reizabschirmung und Schmerzen adäquat behandeln. Wenn man es richtig erkennt, dann kann man die Häufigkeit um 50% senken. Wichtig ist, auf das stille Delir auch zu achten. Es gibt die Patienten, die Station zerlegen, die erkennen wir eh alle, dass die tolerant sind, aber es gibt auch die Patienten, die sich zurückziehen, apathisch in ihrem Bett liegen. Die Version des Delirs gibt es auch. Also auch hier Flüssigkeit, Schmerzen, Reizabschirmung, Medikamente noch einmal überprüfen etc. Gut, jetzt zum Schluss, was wird Neues kommen? Moderne Therapieansätze zielen einerseits auf das Amyloid ab. Wir haben hier das Amyloid-Precursor-Protein, das durch die Beta-Sekretase abgeschnitten wird an einer Stelle, wo es eben zu diesen Amyloid-Beta-42-Molekülen kommt. Beta-Sekretase-Inhibitoren sollen sozusagen diese erste Stelle überhaupt einmal verhindern. Dann akkumulieren diese Amyloid-Proteine zu den Oligomeren. Auch hier eine Substanzenerprobung, von der ich den tatsächlichen Namen nicht herausgefunden habe. Und dann gibt es verschiedene, vor allem die Immuntherapien, die verhindern sollen, dass diese Oligomere, also die den Abbau dieser Oligomere fördern sollen. Downstream gibt es dann auch, wenn diese Oligomere einmal da sind, Therapieansätze, die die Entzündungsreaktion, die dadurch an den Mikroglia ausgelöst wird, zu verhindern. Neuroprotektion ist ein Thema. Auf Transmitterebene gibt es auch einige Studien, die jetzt in Phase 2 sind. Tau tut sich wenig. Und wenn sich die Alzheimer-Plaques einmal durch die zusammengeballten Oligomere gebildet haben, gibt es auch eben diese Immuntherapien mit Aducanumab und Gantenerumab, die auch hier wieder versuchen sollen, die Plaques abzuräumen. Es hat sich ein bisschen was gewandelt. Man sieht hier, Anti-Amyloid-Immuntherapien machen nur mehr 8% circa der tatsächlich in der Pipeline befindlichen Therapien aus, während man jetzt hier eher auf Neuroprotektion geht, auf Antiinflammation und auf Neurotransmitter-basierte Medikamente und auch eben diese Beta-Sekretase-Inhibitoren. Spannend wird sein Gantenerumab und Solanezumab, weil man überlegt ja immer, sind wir nicht einfach zu spät dran mit dem Impfen. Wir impfen bis jetzt die Studien, wir impfen dann, wenn der Patient den Alzheimer schon hat. Es gibt jetzt hier eine groß angelegte Studie mit Patienten mit einer familiären Amyloid-Precursor-Protein-Mutation, die einfach einen Alzheimer irgendwann einmal entwickeln werden. Und diesen Patienten hat man in einem präsymptomatischen Stadium mit diesen 2 Substanzen eben geimpft. Ende ist 2023, da kann man schauen, kriegen die jetzt tatsächlich einen Alzheimer oder kriegen die ihn nicht, wenn wir so früh impfen. Dann ist in Erprobung ein Melatonin-Rezeptor-Antagonist und Serotonin-Agonist. Ist spannend, weil das Melatonin ja eigentlich gefühlsmäßig ganz gut wirkt. Und auch die tiefe Hirnstimulation im Nucleus basalis minor wird durchgekaut, weil man sieht hier im fMRI, dass es neuronale Netzwerke moduliert, dass es möglicherweise die Plastizität beeinflusst. Man weiß natürlich schon, dass beim Parkinson die Patienten, wenn sie das implantiert bekommen, kognitiv gut sein müssen, weil die unter der tiefen Hirnstimulation auch kognitiv abbauen können, die Parkinson-Patienten. Aber ob und wie das bei den Demenzpatienten dann sein wird, weiß ich nicht, aber es ist zumindest ein netter Ansatz. In Österreich rekrutiert derzeit Biogen für Aducanumab, dann weiß ich jetzt nicht, wer das herstellt, für ein neurotrophes Medikament, ein Rezeptorligand. Dann ein Beta-Sekretase-Inhibitor und ein Glycintransporter-Inhibitor, der am NMDA-Rezeptor wirkt. Also Sie sehen, es tut sich ein bisschen was. Schauen wir mal, was rauskommt. Dankeschön. Applaus